Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Ich bin super verwirrt, denn auf deinem Bild in Studio Link steht, dass du dein Mikrofon gemutet hast, aber ich höre dich. Siehst du das bei dir auch? Du bist gemutet.
Nee.
Spannend. Oder kann ich dich einfach nur muten? Kann ich dich muten? Ich höre dich auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass man dich auch auf der Aufnahme hören kann. Würdest du sagen, wir ziehen das jetzt einfach durch, ohne zu überprüfen, ob das so ist? Oder jetzt ist es weg. Jetzt ist das Symbol weg.
Ja, ich habe es gerade einmal gemutet und dann entmutet in der Hoffnung.
Okay, es geht gut los. Na, das wird schon funktionieren. Ah, ich glaube, dein Bild
also
ist jetzt.
Also ich dachte, weißt du, das ist doch der Computertrick.
Mhm.
Damit lösen wir alle
bei mir
Probleme.
Vorhin auch geholfen, ja. Ja. Naja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahme von uns, die wir aus technischen Gründen auch ein bisschen verschieben mussten. Wir sind wieder in dieser Phase des Podcasts. Waren wir jemals raus? Man kann sich die Frage stellen, mit digitalen Widrigkeiten in der Produktion dieses Podcasts. Wir hoffen, dass trotzdem eine gute Folge bei euch rauskommt, die man mit Genuss hören kann am Ende. Wir nehmen kurz vor der eigentlichen Veröffentlichung auf. Das machen so technische Hürden. Das heißt, wir haben noch gute 2 Tage zum Schneiden. Du hast diesmal gute 2 Tage zum Schneiden.
Wenn du morgen
nicht mitrechnest, hast du noch einen.
Hä, wie? Naja, so ungefähr 24 Stunden, würde ich sagen.
Ja.
Naja, gut. Plus.
Naja.
Naja, gut. 25.
Wir sind auf jeden Fall super aktuell. Ja. Wir sind auf jeden Fall super, super aktuell, was völlig egal ist für diesen Podcast, da wir eigentlich nicht über aktuelle Nachrichten sprechen und wir heute auch kein aktuelles Thema haben. Die große Überraschung ist, wir reden auch nicht über ein KI-Thema, obwohl wir schon in der letzten Folge nicht über ein KI-Thema gesprochen haben und wir irgendwann neulich mal sagten,
vielleicht kann ich da was ein KI-Thema machen.
Wir wechseln, ah ja, toll. Okay, sehr gut, vielleicht reden wir doch über ein KI-Thema. Letzte Folge, wenn ihr uns chronologisch hört und wenn ihr alles hört, haben wir über Self-Love-Letters gesprochen und das hatte tatsächlich wirklich die gesamte Folge gar nichts mit KI zu tun und heute sprechen wir auch wieder über einen Text, über ein bisschen längeren Text und zwar sprechen wir über Jiva Vodes Veröffentlichung, über das Schreiben sprechen, Peer Learning in akademischen Schreibgruppen. Erschienen im WBV-Verlag in der Reihe Theorie und Praxis der Schreibwissenschaft und das ist Jivas Doktorarbeit, ihre Dissertationsschrift, ihre publizierte. Die haben wir beide gelesen, wir fanden sie beide interessant, wir wollen drüber sprechen. Und Birte, du hast es, glaube ich, vorgeschlagen für den Podcast, darüber zu sprechen. Willst du anfangen damit, was der Anlass war, warum du es in den Podcast nehmen wolltest?
Ich dachte, es wird einfach mal Zeit, Jivas Doktorarbeit zu lesen, ehrlich gesagt.
Okay, so simpel.
Ich habe das schon ewig auf meiner mentalen To-Read-List. In meiner Wahrnehmung haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, ob wir darüber nicht mal sprechen wollen. Aber vielleicht, also in meiner Erinnerung, aber vielleicht trügt mich die Erinnerung total. Genau, und ich wollte auf jeden Fall schon ewig lange darüber sprechen. Jetzt ist es endlich soweit. Aber gelesen habe ich es natürlich dann, also für mich natürlich, weil mein Kopf so funktioniert, auch mit meinem aktuellen Arbeitsprojekt im Kopf. Und deswegen habe ich gesagt, well, vielleicht kann ich daraus ein KI-Thema machen.
Okay. Ich habe Ihre Arbeit auch für die Arbeit gelesen. Irgendwie muss man sich ja einen Anlass schaffen. Bei mir war es auch so, dass ich die Arbeit auf jeden Fall so oder so lesen wollte. Und jetzt ist es aber gleichzeitig auch so, dass ich durchaus gestehen muss, dass meine anlasslose private Lektüre in der Regel nicht noch mehr schreibwissenschaftliche Texte sind. Das sind durchaus mal Sachtexte, aber ich brauche schon oft einen Arbeitsansatz, einen Arbeitsanlass, um was zu lesen. Und bei mir war der Arbeitsanlass vor einem Jahr schon, dass ich für unsere Toolbox, also für diese Selbstlerneinheiten zum wissenschaftlichen Schreiben, die wir im Schreibzentrum gestalten, mich an die Konzeption einer Arbeit über das Schreiben sprechen gemacht habe. Und ich mir dann dachte, na gut, das ist dann ja genau der Anlass. Wenn es eine Dissertationsschrift gibt, eine Forschungsschrift, die genau die gleiche Überschrift trägt, dann muss ich die ja höchstwahrscheinlich lesen für diese Einheit. Das heißt, bei mir ist tatsächlich die Lektüre, die gründliche Lektüre ist ein Jahr her. Und ich habe jetzt noch mal ein klein bisschen schlaglichtartig aufgefrischt, habe aber tatsächlich auch die letzten Wochen nicht die Zeit gehabt, das Ding noch mal komplett zu lesen. Da fehlt einfach die Zeit. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Leseeindrücke. Du einen deutlich frischeren, ich ein bisschen älteren. Und wir haben es wahrscheinlich unter verschiedenen Kontexten gelesen, vermute ich mal. Was wahrscheinlich für die Diskussion ganz spannend wird.
Ich habe das Gefühl, also du hast gerade ganz richtig gesagt im Vorgespräch, dass das ja 2 Wochen her ist, dass ich das gelesen habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, schon super lange her. Also vor 2 Wochen war ich auf jeden Fall mehr drin als jetzt. Wir werden sehen.
Wie viel anderes hast du gelesen in der Zeit? Weil du liest gerade generell recht viel, ne?
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, das mit dem, also ich glaube, das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen das bei dir, weil man halt super viel liest, dann werden ja auch irgendwie, dann verblassen die Eindrücke halt auch schneller. Du hast halt eigentlich gar keine Kapazitäten, um jetzt lange bei einem komplexen Buch zu bleiben, sondern springst dann halt schon wieder zu was Neuem.
Das macht nichts. Ich freue mich trotzdem auf heute. Es wird, wie es wird.
Schauen wir mal, was wird.
So kennen wir den Schreibcast ja auch. Ja, wir machen kein Skript vorher, haben wir das schon mal gesagt? Ist das schon mal durchgeklungen?
Das wäre wirklich, wenn wir ein Skript hätten.
Das wäre so witzig.
Und unser Podcast einfach so wäre, wie er wäre. Wie krass wäre das, oder? Also ja. Wie würde dieses Skript aussehen?
Dann haben wir einfach den falschen Job, wenn wir so ein Skript schreiben könnten.
Ja, oder wir sind, genau, ich wollte gerade sagen, weil dann könnten wir auch für Serien schreiben und so. Also, nicht so dieses, das ist unsere KI-Sache, wir lassen es immer noch so sollen. Hier ist ein strukturiertes Skript, KI-Aufgabe, Prompt, mach es chaotisch.
Ja, das wäre mal spannend, wenn wir irgendwie so 10 Folgen transkribiert reinschmeißen und dann so. Jetzt hast du ungefähr die Struktur verstanden, jetzt mach mal ein Skript für die nächste Folge.
Gab es vor nicht allzu langer Zeit ein Experiment von dem Comedy-Podcast, das Podcast-UFO? Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt im Podcast, oder? Oder haben wir nur im Vorgespräch darüber gesprochen? Das haben die nämlich mit der Uni Tübingen zusammen gemacht, mit dem Red AI Center. Die haben einen gesamten Podcast compilen lassen, also komplett einen KI-generierten Podcast inklusive Stimmen machen lassen und haben, glaube ich, Trainingsdaten von 2 Jahren Podcast oder so reingeworfen. Haben das Skript generieren lassen, haben das Skript nochmal stark umgeschrieben und dann Voice AI quasi Stimmen generieren lassen und haben das als so eine Testfolge veröffentlicht, um auch zu überprüfen, wie die Akzeptanz war und wie die Leute es überhaupt bemerkt haben. Und was ich ein bisschen irritierend fand, war, dass dann in vieler Berichterstattung, also vor allem so medialer Berichterstattung, dann irgendwie drin stand so, da wunderten sich die Zuhörer des Podcasts aber ganz arg. Das klingt doch ein bisschen komisch. Und in den so Podcast-internen Sachen. Es gibt ein Reddit-Forum für den Podcast. Es gibt, glaube ich, irgendwie so eine Chatgruppe für den Podcast. Die sind auf Social Media. Da haben alle Leute halt geschrieben, ey, ich habe die erste Minute gehört. Warum macht ihr hier eine komplett KI-generierte Folge? Was soll das? Also halt so regelmäßige Hörer des Podcasts haben sich halt überhaupt nicht davon täuschen lassen. Null. Und haben halt höchstens gesagt mit, hey, ist ein wahrscheinlich ein Experiment oder so, weil die da auch vorher im Podcast schon immer mal wieder drüber gesprochen haben, über die Möglichkeit, so aus Gag sich so von der KI substituieren zu lassen. Und dann wurde das so medial so ein bisschen verdreht, als hätte das ernsthaft irgendjemanden getäuscht. Aber es war halt wirklich so, auch ich habe diese Folge angehört und habe halt nach 30 Sekunden gehört, ja, das sind nicht denen ihre Stimmen. Die eine ist so halbwegs getroffen, die andere Stimme hat nichts mit dem zu tun, wie der Podcaster klingt. das fand ich, es hat mich sehr geärgert, dass das dann so in so, ja, medialer Berichterstattung wieder so runtergebrochen wurde auf trickreich. Da können wir ja alle voll getäuscht werden. Und es war so dieses, nee. Also so weit ist es noch nicht. Da hat sich niemand vertäuschen lassen, außerhalb vielleicht Menschen, die den Podcast nie hören und nicht wissen, wie die Stimmen klingen und wie die normalerweise reden würden. Naja, zu weit ab von dem, was wir machen.
Also ist ja doch wieder genau, total weit ab von unserem Thema. Und ich habe viele Gedanken dazu. Aber let's talk about über Schreiben reden, oder?
Ja, gerne. Wo wollen wir denn anfangen? Fassen wir erstmal zusammen, was gemacht wurde.
Was hat sie gemacht?
Ja.
Also das ist ja, das, sie hat natürlich, für mich war, nee, sorry.
Nee, mach du.
Wolltest du was sagen?
Ja, nö, aber.
Für mich war tatsächlich der theoretische Teil total spannend. Da ging es nämlich um Schreiben an der Hochschule und hat einfach ganz viel gutes Material zusammengetragen. Das habe ich sehr intensiv gelesen und kommentiert und verschlagwortet und so weiter. Was sie gemacht hat, ist, es gab Schreibgruppen, grob gesagt. Und diese Schreibgruppen, da haben studentische Mitarbeitenden drin gesessen, die wurden aufgenommen, die Gespräche in den Schreibgruppen und dann transkribiert später, um festzustellen, worüber reden die, was hat das für einen Impact und so weiter. Das würde ich sagen, ist sehr zusammengefasst, das, was passiert ist. Richtig?
Ja, genau. Würde ich auch so sagen. Eine Beforschung von real existierenden Schreibgruppen, ihren Gesprächen und der Art und Weise, was diese Gespräche bewirken. Und wie sie, also sowohl wie sie geführt werden, die Struktur dieser Gespräche, als auch wie diese Gespräche einen Einfluss auf das Geschriebene haben, über das gesprochen wird in diesen Gruppen.
Und das ist tatsächlich sehr spannend. Sie schlüsselt das dann auch auf, also sie kategorisiert und schlüsselt es auf, in wie viel Prozent wird was thematisiert. Und eine wichtige Erkenntnis daraus finde ich, dass unbegleitete Schreibgruppen, also da sitzt ja keine Lehrperson dabei, außer in einer Schreibgruppe, da, ich vermute mal aus personellen Gründen, hat sie da selber beigesessen und es aufgenommen und das schreibt sie auch selber. Das muss man natürlich mit bedenken, dass sie an dieser Hochschule eine Lehrperson ist und reflektiert das. Das finde ich total gut, in der Arbeit auch kritisch. Ansonsten waren das studentische MitarbeiterInnen, wie gesagt, die dabei saßen und insofern unbegleitete Schreibgruppen, weil die ja auch nicht da waren, irgendwie explizit als PeertutorInnen oder Lehrpersonen oder so und auch nicht das Gespräch moderiert haben. Und es wurde tatsächlich über den Text, also über Texte gesprochen, über Schreibprozesse gesprochen. Es wurde über Hochschulstrukturen und über Prüfungen gesprochen. Das heißt, es waren Gespräche nicht jetzt auf einmal über Fingerboarden. Ich habe gerade kein Freizeitthema im Kopf.
Fingerboarden. Okay, ja. Das ist eine Freizeitbeschäftigung.
Ja, ist es.
Ja, für alle, die das nicht kennen, man hat kleine Mini-Skateboards, die man mit seinen Fingern bedient. Und dann kann man da auch so durch kleine Miniatur-Halfpipes fahren und so Zeug. Ja, okay, ja.
Ja, also es war auf jeden Fall kein Thema in den Schreibgruppen.
Nee, überraschend, dass das kein Thema ist. Ganz kurz, du hast gemeint, so die eine Gruppe, in der Jeeva dabei saß, ich bin mir jetzt gerade selbst nicht mehr ganz sicher, aber sie schreibt dann ja, wenn es zur Auswertung der Ergebnisse gibt, schreibt sie ja, es gab sowohl autonome Schreibgruppen und dann das, was sie Schreibgruppe Plus nennt. Bist du sicher, dass es nicht auch das ist, wo sie dabei saß, oder hat sie wirklich, da bin ich mir jetzt nämlich gerade nicht mehr ganz sicher, das finde ich auf die Schnelle nicht, oder saß sie wirklich bei einer dieser autonomen Schreibgruppen dabei, die
nee,
dann ja nicht
meine,
mehr autonom
ist? Ich meine, sie saß bei
ist.
Einer autonomen, Entschuldigung.
Ja.
Nee. Hört man jetzt schon wieder den Regen auf dem Dach eigentlich?
Minimal.
Es trommelt aufs Dach, also aufs Dachfenster, das ist das Problem
ja,
hier.
Ja, es ist kein störendes Geräusch, finde ich.
Also, in meiner Erinnerung schreibt sie, dass es gab so und so viele Schreibgruppen, die wurden von studentischen MitarbeiterInnen aufgenommen und in einer saß sie selber.
Ah ja, okay.
Und ich meine, dass sie auch sowas schreibt wie, das ließ sich nicht anders. Terminlich und so.
Okay, ja, nee, dann wird das wahrscheinlich genauso sein. Okay, dann hatte ich das nur überlesen, weil genau, also so die Trennung, die sie hat, genau, sie macht es größtenteils auf autonomen Schreibgruppen. Autonome Schreibgruppen sind selbstverwaltete Schreibgruppen. Die werden höchstens ganz am Anfang begleitet, in der Gründungsphase. Das läuft oft durch so eine gemeinsame Auftaktveranstaltung ab, in der die Interessierten darüber informiert werden, was es bedeutet, eine Schreibgruppe zu machen und in der sie maximal darin angeleitet werden, Regeln für diese Schreibgruppe aufzustellen, zum Beispiel Frequenz der Treffen, Länge der Treffen und so Regeln der Schreibgruppe. Wird was protokolliert, wie wird gearbeitet und so weiter. Und dann werden diese Schreibgruppen aber eigentlich sich selbst überlassen und halt eben, die organisieren sich autonom. Und dann gibt es halt das, was Jifa hier als Schreibgruppe Plus beschreibt. Ich weiß, wir haben das in Tübingen, als wir so Konzepte gemacht haben, semi-autonome Schreibgruppen genannt. Und ich glaube, das kommt auch aus der Literatur. Also in Bonn hatten wir das, glaube ich, auch benutzt. Und semi-autonome Schreibgruppen haben halt so ein bisschen mehr Gerüst um sich herum. Und so wie Jifa es hier beschreibt, war das dann quasi diese Auftaktveranstaltung. Dann immer noch autonome Schreibgruppenphasen, aber dann abschließend wieder eine moderierte Abschlussveranstaltung, wo dann wieder eine Person dabei saß, die den Schreibenden beim Reflektieren der Schreibgruppenzeit und der Ergebnisse in der Schreibgruppe geholfen haben. Und das ist aber auch die an sich, ich sag mal, moderierteste Form, die Jifa hier in ihrem Buch beschreibt. Es gibt noch moderierte Schreibgruppen, wo dann halt tatsächlich immer ein Facilitator dabei sitzt. Oh ja, der Regen wird stärker bei dir. Aber das spielt jetzt in Jifas Untersuchung keine Rolle. Hörst du mich noch, ist die Frage. Oder ist der Regen so stark, dass ich gerade nicht mehr bei dir ankomme?
Ich habe es gerade lauter gestellt am Computer.
Sehr gut.
Es ist einfach ein crazy Weltuntergang draußen.
Also jetzt hört man es auch wirklich recht deutlich. Aber hey, ich glaube, das passiert momentan in allen Teilen Deutschlands. Bei mir wäre das, hätten wir gestern aufgenommen, wäre das bei mir alle 20 Minuten so gewesen.
Ja, also mit Dürre haben wir hier tatsächlich nichts zu tun.
Wir jetzt für ein paar Tage auch nicht mehr. Dann wieder.
Ja, nee, bei uns regnet es ja. Also wir hatten jetzt ein paar Tage Sonne, aber sonst hatten wir einfach immer Regen. Also immer dieses, was du sagst, ja. Alle 20 Minuten,
ja,
okay. Und das wirklich.
Gut für die Umwelt.
Aber nicht fürs Wäschetrocknen.
Auf gar keinen Fall, nee. Dann vielleicht mal so zu Jifas Methodik. Also das ist ihr Forschungsgegenstand, den wir gerade beschrieben haben, die Schreibgruppen von Studierenden. Und dann die Frage, wie hat sie das beforscht? Soll ich es kurz beschreiben oder willst du? Oder? Ja, okay. Sie hat eine Vorstudie gemacht. Sie hat dann auf Basis dieser Vorstudie ein didaktisches Konzept entwickelt, auch für die Schreibgruppen. Dann hat sie in der Durchführung dieser Schreibgruppen die Daten erhoben und dann quasi eine Datenauswertung aus dieser Hauptstudie gemacht. Das ist in der Arbeit so ein Schaubild auf Seite 98, wo sie das beschreibt, wie sie es gemacht hat, also quasi im Vorfeld hat sie quasi auch etabliert, wie diese Schreibgruppen aussehen sollen. Es haben sich in diesen Schreibgruppen, sie hat etwas, was sie hier quasi eine qualitative Inhaltsanalyse von Gruppendiskussionen gemacht hat, Gespräche im Feld geführt. Also sie hat quasi auch schon mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, bevor sie ihre eigentlich beforschten Schreibgruppen aufgebaut hat, also in zwei verschiedene Studien gegliedert. Dann hat sie darauf halt auf Basis dieser Gespräche im Feld und der qualitativen Inhaltsanalysen eben genau diese beiden Konzepte der autonomen akademischen Schreibgruppen und der Schreibgruppe Plus gebildet. Und diese wurden dann beforscht. Die Gespräche wurden aufgezeichnet. Hier kommt genau das ins Spiel, was du gesagt hast. Bei einer dieser Schreibgruppen war sie dabei und damit ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, dadurch ist natürlich die Gruppendiskussion verändert und die anderen Diskussionen, die anderen Schreibgruppen so rum haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, autonom zu diskutieren. Also da war niemand dabei, obwohl natürlich diese ja auch wussten, dass sie aufgezeichnet werden. Und allein das ist ja schon eine Veränderung der Diskussion. So gesehen kommt man aus diesem methodischen aus dieser methodischen Einschränkung eh nicht ganz raus, weil diese Schreibgruppen natürlich nicht heimlich aufgezeichnet wurden. Und damit kommen natürlich all diese Probleme, die man immer hat, wenn man ethnografisch arbeitet, soziologisch arbeitet, dass hier so Fragen der sozialen Erwünschtheit zum Beispiel immer eine Rolle spielen, wie dann diskutiert wird in diesen Gruppen. Und auf der Datenauswertung dieser Gesprächsaufzeichnungen aus der Hauptstudie, daraus entsteht dann die Diskursanalyse, die GIFA gemacht hat, die wir jetzt hier vorliegen haben. Und die restliche Arbeit, genau wie du sagtest, ist ein sehr großes Kapitel, Kapitel 2, Schreiben an der Hochschule, was wirklich so den Forschungsstand und auch den schreibdidaktischen und Schreibforschungsvorbau leistet. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes, umfassendes Kapitel, was einen tollen Überblick auf, aber auch einen sehr gerafften Überblick über halt so die Entwicklung der Schreibdidaktik an deutschsprachigen Hochschulen, aktuelle Strömungen und so weiter und so fort gibt. Ich habe besonders intensiv übrigens gelesen für meine Vorbereitung das dritte Kapitel Akademische Schreibgruppen und die Gespräche in ihnen, also quasi das zweite Forschungsstand-Theorie-Kapitel, so ein bisschen die Geschichte von Schreibgruppen, die Schreibgruppen als Form des kollaborativen Lernens und so, das waren Sachen, die für meine Arbeit, als ich diese Arbeit hier für meine Arbeit an der Toolbox gelesen habe, sehr, sehr wichtig war. Deshalb, das ist, glaube ich, so das Kapitel, in dem ich jetzt hier noch so am meisten Notes in meinem Buch kleben habe.
Das war für mich auch wichtig, weil ich tatsächlich auch da vieles für das auszuarbeitende didaktische Konzept in unserem Projekt relevant fand. Also auch wenn das keine autonomen Schreibgruppen wären, sondern nur innerhalb eines Seminarrahmens. Genau, und es geht ja um Schreiben, Lehren und Lernen mit und trotz KI. Und da fand ich immer wieder spannend dann, wie, also ob da das Konzept der Schreibgruppen nutzbar ist. Und mit der Idee auch, dass dieser gefühlte Zwang, den gerade viele Studierenden haben, zu KI oder und auch die Angst, es zu benutzen, also Spannbreite.
Okay.
In diesem Spannungsfeld. Ich habe die ganze Zeit zwei Hände hochgehalten und wollte so, ich wusste das Wort gerade nicht.
Ja, ja.
Also, ja. In diesem Gott.
Spannungsfeld.
Ja, bewegen wir uns. Und gefühlt reden wir, wenn wir über Schreiben und KI reden, was das Thema ist bei uns im Projekt, über in Extremen. Und da wäre meine Idee, dass wenn das in Peer Groups passiert, über Schreiben zu sprechen und über akademische Schreiben sprechen, vor allem über akademische Schreiben sprechen, dass das eventuell ein freierer Raum sein könnte.
Genau. Ja. Bist du damit schon, steigst du mit dieser Aussage schon ein bisschen in eine der Thesen ein, die GIFA am Ende ihrer
schon
Arbeit auch formuliert? Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen, so im Sinne von, wie besprechen wir denn jetzt sinnvoll in der noch verbleibenden Zeit unserer Episode GIFAs Arbeit? Und ich glaube, am sinnvollsten wäre es wirklich direkt am Ende in ihre Thesen einzusteigen, wäre mein Vorschlag, und da so ein bisschen durchzugehen. Genau, also das vielleicht nochmal so von euch, wenn ihr das hört. Ihre Arbeit hat einen ganz typischen Aufbau. Also am Anfang kommt der Forschungsstand, dann kommt ihre Methodik, dann kommt ein großer Ergebnisteil, der sich sehr, sehr interessant liest, weil er eben halt auch genau Einblicke in diese fünf verschiedenen Schreibgruppentreffen, die sie beforscht hat, bietet. Sie schlüsselt das dann nochmal auf in quasi Themen, also nach Themen, die etwas zu tun haben, zum Beispiel Thema Schreibprozess, Thema Sprache, Thema wissenschaftliches Arbeiten. Und am Ende, ihr Diskussionsteil, sind dann 8 Thesen, die sie zu autonomen akademischen studentischen Schreibgruppen aufstellt und die zu diskutieren sind. Und ich glaube, da würden wir jetzt genau einsteigen und mitdiskutieren. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so ein bisschen Raum, so passt das, was du gerade sagtest, deiner Meinung nach am ehesten zu GIFAs zweiter These, die sie aufstellt? Oder würdest du da irgendwo, würdest du eher woanders andocken? Die zweite These ist, autonome Schreibgruppen sind ein Schutzraum für Emotionen und gar nicht dumme Fragen.
Ja. Mhm. Ja, ich habe mir direkt den ersten Absatz markiert in dem Kapitel, Unterkapitel. Die Schreibgruppen erscheinen als, ich muss es mal hochnehmen, sonst spreche ich aber nach unten und mein Mikrofon ist hier mir gegenüber.
Ja, ne? Das Problem habe ich auch, ja.
So, die Schreibgruppen, Moment, erscheinen als ein sicherer Ort, an dem Studierende auch ansonsten vielleicht peinliche Fragen ansprechen, vor allem zu den Grundlagen wissenschaftlichen Schreibens und Arbeitens. Also zu Unklarheiten, die sie angesichts der Studienphase, in Klammern nach Auffassung vieler Lehrenden, Lehrender, nicht mehr haben dürften. Für solche Fragen gibt es sonst an der Hochschule kaum einen Raum, wie ich in Kapitel 2 und so weiter. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, viele wichtige, in diesem Teil, den ich gerade vorgelesen habe, sind aus meiner Perspektive direkt viele wichtige Punkte. Nämlich natürlich auch der wichtige Punkt, dass Lehrende immer wieder annehmen, dass im Laufe des Studiums gelernt wird, wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich finde, als du gerade gesagt hast, das ist ein typischer Aufbau einer Arbeit, habe ich gedacht, Überraschung bei einer Qualifikationsarbeit, das ist natürlich auch, es ist ja total überraschend, dass es ein total typischer Aufbau ist. Und das sage ich jetzt nochmal, weil das, ich meine, die Qualifikationsphase hört ja nicht nach dem ersten Semester auf. Also, weißt du, diese Idee, dass wir im ersten Semester wissenschaftliches Arbeiten lernen und das dann können, ist irgendwie ein interessantes Lernverständnis.
Mhm. Ja.
Und dieses Lernverständnis zu wissenschaftlichem Arbeiten, zu wissenschaftlichen Arbeiten begegnet uns immer noch an Hochschulen.
Es wird schwieriger, so Aussagen zu machen, wenn man auf einmal selbst wieder in der Hochschule arbeitet, ne?
Richtig. Das ist genau mein Punkt gerade.
Ja, ja.
Aber ich denke, so kann ich das formulieren, oder? So
kannst du immer formulieren mit in einer Diskussion beobachtete ich. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, dass.
Ich habe es viel offener gesagt.
Ja.
Genau, ich habe gehört, dass es solche Annahmen immer noch gibt an Hochschulen.
Ja, okay. Aha.
Und mir wäre daran gelegen, mehr Verständnis für studentisches Lernen zu erwecken.
Ja, und gleichzeitig aber auch den Erwartungshorizont klar zu formulieren. Das ist nämlich auch was Giefer in genau diesem Kapitel schreibt. Da schreibt sie, jetzt zitiere ich mal kurz, die Studierenden erleben häufig eine Kluft, zitiert nach Ulmi et al., zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit. Sie müssen Entscheidungen vornehmen, die sie aufgrund ihres mangelnden Überblicks nicht leisten können. Das schlägt sich in Selbstzweifeln und in einem vagen Eindruck von Inkompetenz nieder. Häufig lassen sich diese Widersprüche nicht auflösen, sondern sie müssen ausgehalten werden, bis durch mehr Fachwissen und Erfahrung eine gewisse Routine und Selbstsicherheit entsteht. Und dann schreibt sie, die Schreibgruppengespräche zeigen das Ausmaß der Unklarheiten und der empfundenen Unsicherheit auf, zeigen aber auch, wie die Studierenden im Gespräch durch den gemeinsamen Wissenspool und den Austausch einige Probleme kollaborativ lösen können. Und das finde ich auch noch so ein ganz wichtiges Ding, wenn wir halt sagen, es muss nicht nur irgendwie ein größeres Verständnis da sein, sondern ich glaube auch dieses, was wird eigentlich erwartet, muss besser kommuniziert werden. Und genau da kann halt eine Schreibgruppe zumindest mal helfen, diese Unsicherheiten in einem Schutzraum zu formulieren. Und das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal was anderes als eine individuelle Schreibberatung, was ja auch ein Peer-Format ist. Aber da sitzt du halt schon noch einer geschulten Tutorenperson gegenüber. Und in so einer autonomen Schreibgruppe sitzt du halt einer Gruppe von Leuten gegenüber, die, bei der sich wahrscheinlich recht schnell herausstellen wird, dass alle diese Unsicherheiten haben. Und das wirkt nochmal stärker.
Das ist ja auch etwas, was Jiva mit aufnimmt in ihrer Arbeit. Ich habe leider kein Zitat gerade an der Stelle, aber ich erinnere mich, das gelesen zu haben, dass diese Schwierigkeit des Peer-Begriffs in der Peer-Schreibberatung, ne, dadurch, dass du ja auch schon mit einem gewissen Erwartung in eine Peer-Schreibberatung kommst, also du gehst ja eher wahrscheinlich als mit der Beratung ist eine Schreibberatung da rein und dann sitzt da eben die wissende Person vor dir und so weiter. Und daran anschließend zu dem, was du gerade gesagt hast, anschließend an These 2 finde ich These 1 total wichtig. Mhm. Nee, es wäre natürlich schlüssig gewesen, da erst drüber zu sprechen.
Das, ich finde es total okay, dass wir da jetzt hin und her springen, weil wir werden, denke ich, auch nicht alle 8 durcharbeiten.
Die Mitglieder begreifen die autonome Schreibgruppe als ihr Werkzeug und ihr setzt sie in Anführungsstriche. Und das deswegen, also das sage ich gerade, weil ich das wichtig finde zu dem, was du gesagt hast, also das tatsächlich auch zu ihrem Eigen zu machen. Und das, genau, sie schreibt auf Seite 240, was in der autonomen Schreibgruppe zutage tritt, entspricht einem Teilbereich der akademischen Identität. Und dann kommt ein Zitat, das sie anführt von Boot und Die zu akademischer Identität.
Du bist auf Seite 42. Spannend. 240. Dann ist die gedruckte Variante, die ich vor mir liegen habe, scheinbar anders nummeriert als die die Digital-Variante. Bist du in Kapitel 1 bei 240, also bei der ersten These?
Ja.
Das ist bei mir nämlich also schon 240 ist bei mir nämlich schon die zweite.
Oh, die erste These fängt dann bei mir auf Seite 239 an und dann auf der zweiten Seite der ersten These ist in der Mitte das Zitat.
Okay, ich bin ungefähr 2 Seiten weit vor. Dann nehmt bitte unsere Seitenzahlennennungen mit ein bisschen Vorsicht, je nachdem, was ihr für eine Variante vorliegen hättet, müsst ihr immer um 2 Seiten davor oder dahinter gucken.
Genau, also ich bin in der digitalen Variante, weil mir fällt das digitale Lesen ja leichter aufgrund der Sehbehinderung. Ich finde es auch furchtbar schade, aber es ist, wie es ist.
Ich habe auch große Teile davon digital gelesen. Ich habe jetzt nur für den Podcast irgendwie das Buch, weil ich da die Klebezettel drin habe. Das macht mir die Orientierung da ein bisschen leichter.
Ich finde es auch total gut. Und ich habe dafür Zotero ja für mich entdeckt und hier angefangen mit Zotero Markierung zu arbeiten. In einem weiteren Text, oder auch schon in diesem irgendwie, habe ich jetzt auch angefangen. Oh, das ist jetzt, geht vom Thema weg. Mit Zotero Markierung, Vertecken und dazugehörigen Notizen. Und Farbkodierung, das ist der neueste heiße Scheiß jetzt.
Ja.
Farbkodierung in Zotero, die Überschriften zum Beispiel in einer Farbe und dann hast du die Überschrift, dann hast du dann die, also in der Seitenleiste dann die, Gott, ich finde Literaturverwaltungstools so geil.
Sind sie. Aber zurück zu These 1.
Ich habe übrigens letztens in einem Gespräch abends mit Freunden gesessen und angefangen, über Zotero zu sprechen. Leute fangen an, den Kopf zu schütteln, aber haben festgestellt, dass immerhin meine Augen anfangen zu leuchten.
Wenn sie dein anderes Herzensthema Fingerboarding nicht kriegt, dann vielleicht Literaturverwaltung.
Das ist überhaupt nicht mein Herzensthema. Ich wollte nur nicht reiten sagen.
Das möchte ich jetzt etablieren, dass du eine passionierte Fingerboarderin bist.
Nee, mein ehemaliger Arbeitskollege von meinem jetzt ehemaligen Arbeitsplatz, Kaffee Digital, ist Fingerboarder. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass einfach immer an seinem Arbeitsplatz so ein Fingerboard stand. Mhm. Weil das mich sehr daran erinnert hat, dass es in meiner Schulzeit schon mal Thema war, Fingerboarden bei Leuten.
Das kommt alles wieder.
Ich finde es auch irgendwie gut. Auch als Sozialarbeitsthema, als Aneignung des öffentlichen Raums übrigens.
Mm. Ja, so. Es ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Es ist, wenn Leute das können, sieht es auch cool aus.
Hm. Okay, weiter.
So, ja.
These 1.
Mhm, ja.
Auf jeden Fall, genau, autonome Schreibgruppen als ihr Werkzeug zu machen. Das heißt, dann natürlich auch schlüssig als ihren Schutzraum zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil sie dann eine, also dieses auch im Anschluss an Academic Identity, dieses im Prinzip Aneignung des öffentlichen Raums passt eigentlich ganz gut als Schlagwort dazu, weil es geht ja im Studium auch an eine Aneignung des Raums. Und den kannst du jetzt im übertragenen Sinne sehen als wissenschaftlichen, akademischen Raum und als Aneignung der Strukturen, in denen du dich bewegst. Und natürlich auch tatsächlich den realen Raum über studentische Räume. Aber und hier, glaube ich, finden wir in diesen Schreibgruppen eine Aneignung des übertragenen Raumes. Also des Aneignung des Wissenschaftsraums.
Ja, das ist auch etwas, was an allen Universitäten, an denen ich bis jetzt war, sei es die Uni, an der ich studiert habe oder die Unis, an denen ich einen Job hatte, war immer die Diskussion über Lernräume, sei es physische Orte, an denen man lernen kann, als auch Möglichkeiten, überhaupt irgendwelche Lernangebote autonom aufzuziehen, war immer eine ganz, ganz starke Debatte, die Universitäten selten zufriedenstellend gelöst haben. Es war eigentlich immer der Fall von zu wenig Lernräume, zu wenig Möglichkeiten der Vernetzung, zu wenig Zeit, um überhaupt irgendwelche autonomen Angebote auf die Beine zu stellen. Und Schreibgruppen waren immer ein häufiges Mittel und auch etwas, was von Studierenden wirklich häufig gewünscht wurde. Also das haben wir auch in Tübingen. Wir kriegen regelmäßig so die Frage nach Schreibgruppen. Nicht nur von Studierenden, auch von Promovierenden, neulich tatsächlich sogar von Lehrenden. Also eine Lehrende hat uns darauf angesprochen, ob es eigentlich Angebote von unserer Seite aus gibt, bei denen wir halt Forschende unterstützen, indem wir halt auch irgendwie Schreibgruppen organisieren oder einen Retreat innerhalb der Uni anbieten oder sowas in der Art, was ich total spannend finde. Die Antwort ist tatsächlich, nein, tun wir nicht, aus Kapazitätsgründen, aber so, die Nachfrage ist da, mit der ist gleichzeitig eine Hürde verbunden, zu der kommen wir, glaube ich, später noch, das ist nämlich auch eine andere These, die
ja, weil ich würde hier ganz gerne nochmal anschließen an der Stelle zu Räumen, weil da komme ich jetzt wieder mit KI, es tut mir leid, es kommt jetzt einfach immer reingedroppt zwischendurch. Dass es dazu ja auch einen Lernraumort geben muss. Also, dass wir mit Schreibgruppen eventuell das ermöglichen können, Studierenden einen Denkraum zu schaffen an der Hochschule, was besonders in Zeiten, in denen wir KI in der Lehre mitdenken müssen. Das heißt nicht, dass wir es mit anwenden müssen. Das heißt nicht, dass wir es mit vorschreiben müssen. Überhaupt gar nicht. Nicht null. Aber wir sollten das mitdenken, aus meiner Perspektive. Und in diesem Mitdenken gehört ja noch mehr dazu, dass ich StudentInnen einladen darf, an der Hochschule, in den Seminaren, die sich zu eigen zu machen und als ihren Raum zu nutzen. Zum Lernen, zum Denken,
ja.
Zum einfach mal wild spekulieren.
Ja.
Jetzt darfst du.
Ich finde genau dieses wild spekulieren gerade ist eine super Überleitung zu Jifas dritter These, wenn sie sagt, Schreibwissen wird durch Berichte und Austausch vermittelt. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen genuinen Sachen, die dann für mich auch wieder auf quasi das titelgebende Element der Dissertation leitet, nämlich über das Schreiben sprechen. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel, als ich jetzt dann für die Toolbox angefangen habe, diese Einheit zu konzipieren, das war so ein bisschen der Fokus, warum ich überhaupt quasi, also so die Frage, warum sollte man überhaupt, wenn man sich mit Schreiben beschäftigen möchte, eine Lerneinheit zu über das Schreiben sprechen ansehen? Ich habe damit irgendwie zwei Selling Points gehabt. Der erste Selling Point war, naja, Dozentengespräche sind kompliziert und du musst Gespräche mit deiner Betreuung vorbereiten und dabei helfen wir dir in dieser Übung. Und die zweite Sache war, wenn du über Schreiben sprichst, lernst du etwas übers Schreiben und das ist ein dialogischer Prozess und Sprechen, lautes Denken mit anderen, die dir auf diese Gedanken antworten können, hilft. Und so, wir sagen ja immer so, Schreiben lernt man durch Schreiben, aber das stimmt natürlich auch, aber Schreiben lernt man nicht nur durch Schreiben, Schreiben lernt man eben auch, indem man über Schreiben spricht. Und das ist genau die These, die Jiva formuliert als ihre dritte These und was sie beobachten konnte. Die Leute
Ein
haben,
Satz, den ich übrigens...
Ja.
Gerne. Ein Satz, den ich übrigens immer schon schwierig fand. Schreiben lernt man durch Schreiben.
Inwiefern?
Weil mir der immer so ausschließend vorkam und ich dachte, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt schreibe und ich schreibe halt immer wieder den gleichen Müll, wie soll ich denn über das Schreiben von Müll lernen, nicht mehr Müll zu schreiben?
Ja, und da kommt das Sprechen ja auch rein. Also so idealerweise also, schreibt man Müll, kriegt von jemandem gesagt, hey, das ist ein bisschen Müll und dann schreibt man beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr den gleichen Müll. Wenn man aber
genau, oder mir gefällt total gut an deinem Text das erste Wort und dann kannst du so, ne?
Das erste Wort. Ja. Dieses S, was da steht. Super.
Wow.
Super ja, präzise. Alles, was danach kommt, verliert sich so ein bisschen. Aber das ist super. Criticism Sandwich. Immer was Positives finden.
Ja. Okay.
Also, Jiva beschreibt zwei Dinge in dieser These. Einmal, dass sie sagt, dass halt, wie in der These davor beschrieben, die Studierenden einen hohen Bedarf an Wissensergänzung und Absicherung haben. Und das kann eine autonome Schreibgruppe halt irgendwie erstmal nur, also nicht im Umfang leisten. Da sitzt halt in der Regel kein Schreibprofessional dabei, der mit einer gewissen, mit einem gewissen Standing sagen kann, ja, so und so kannst du das lösen, so und so musst du das machen. Das versucht die Gruppe aufzufangen. Jiva sagt dann aber auch, das funktioniert nicht immer. Da spielt Halbwissen eine Rolle, da können Missverständnisse reinkommen und Zitat ist dann, der ernsthafte Versuch, Fragen anderer zu beantworten, übersteigt gelegentlich den kollektiven Wissensvorrat der Gruppe. Also natürlich gibt es hier auch Einschränkungen. Sie schreibt dann aber tatsächlich auch, dass es schon eine generell förderliche Wirkung hat, diesen Austausch überhaupt zu haben, weil diese Fragen dadurch ja auch an Relevanz gewinnen können. Ist dann wieder verbunden mit dem, es gibt keine dummen Fragen. Wenn man dann halt so eine Frage stellt und sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll und dann nicht direkt aus der Gruppe eindeutige Lösungsvorschläge bekommt, dass dir alle anderen sagen, das machst du doch so und so, ist doch ganz einfach, guck mal hier und dann hast du es gelöst, sondern tatsächlich dann in der Diskussion, im Austausch darüber klar wird, dass auch die anderen mit der Beantwortung dieser Frage oder mit der Lösung des Problems strugglen, gibt das ja auch so mindestens mal die Rückversicherung, dass man sagt, okay, ich bin nicht ganz alleine mit diesem Problem. Die Lösung ist nicht offensichtlich. Das ist offensichtlich ein komplexes Problem. Und es ist dann auch irgendwie ein bisschen legitimer, dieses Problem zu haben. Und das ist halt eine ganz, ganz große, ein ganz großer Vorteil von Schreibgruppen, weil die genau den Raum dafür geben, sowas auszuhandeln. Anders als eine Seminardiskussion oder ein Gespräch mit der Betreuerin oder sowas in der Art.
Das Besondere an den Schreibgruppen, die Jiva untersucht hat, ist allerdings jetzt für mein Gedankenkonstrukt, weil ich ja auch über Schreibgruppen in Seminaren nachgedacht habe, ist, dass in den Schreibgruppen jetzt verschiedene, also Menschen mit verschiedenen Erfahrungsgraden waren. Also da waren Leute, die waren ganz am Anfang vom Studium in einer Schreibgruppe mit Menschen, die schon im Master waren und dabei waren, ihre Abschlussarbeit zu schreiben. Und ich glaube, dass das noch eine andere Art von Impact reingibt in so eine Schreibgruppe. Was nicht heißt, dass nur die Personen aus dem ersten Semester gelernt haben.
Mhm. Das ist ja wirklich auch selten so. Also selbst die kompetenteste Person in so einer Gruppe kriegt ja eine Rückversicherung dadurch, dass sie merkt, dass sie in der Lage ist, anderen Leuten ihr Wissen weiterzugeben und dass das ihnen, dass das den anderen Leuten tatsächlich etwas hilft. Das ist ja auch nicht ausgemacht. Und sowas findet halt in der Schreibgruppe auch statt, dass man dann merkt, mit all den Unsicherheiten, die man selbst hat, hat man auf einmal irgendwie einen Raum, in dem man sich potenziell als die kompetenteste Person empfinden kann oder auch von den anderen Mitgliedern der Schreibgruppe als solche empfunden wird. Und das kann ja auch einen Prozess und ein Erkenntnis starten.
Einen wichtigen Satz, ich weiß die Thesen gerade nicht aus dem Kopf, ich habe jetzt Sorge, dass es gleich kommt, aber ein wichtiger Satz in den Schreibgruppen ist, so hat sie rausgefunden, geh in die Sprechstunde, frag die Dozentin den Dozenten dazu. Mhm. Und das ist ja, kann ja für Lehrende auch sehr beruhigend sein, sowas zu erfahren, dass das immer wieder gesagt wird in den autonom organisierten Schreibgruppen.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das darauf passt, es ist aber, glaube ich, ihre fünfte These, die Betreuungsperson ist als unsichtbare Dritte immer anwesend. Damit ist nicht quasi Jifa in ihrer Rolle als die Betreuende dieser Forschungsarbeit und die Ausrichterin dieser Gruppen gemeint, sondern die Betreuungsperson, die den Arbeitsauftrag gegeben hat, während wegen dem die schreibende Person in der Gruppe sitzt. Und da wird halt irgendwie genau das beschrieben. Es wird gesagt, immer wieder erörtern die Gruppenmitglieder die bisherige Kommunikation mit ihrer Betreuungsperson und planen die Inhalte zukünftiger Treffen. Indem die Studierenden über diese Treffen berichten, rufen sie sich Besprechungsinhalte zurück ins Gedächtnis und klären zuweilen noch unklare Situationen mit ihrer Schreibgruppe. Durch die Antizipation der anstehenden Kommunikation mit der Betreuungsperson versuchen die Studierenden so etwas Kalkulierbarkeit herzustellen. So übernimmt die Schreibgruppe die Funktion einer informellen Vor- und Nachbesprechung von Treffen mit der Betreuungsperson. Und ich glaube, danach kommt dann auch, dass oft wirklich häufig quasi mindestens mal die Ermutigung kommt, zu sagen, hey, klär das nochmal mit deiner Betreuung. Das ist noch nicht eindeutig abgesprochen. Du musst da nochmal das Gespräch suchen, auch wenn es unangenehm sein kann. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du zu viele Fragen stellst oder zu triviale Fragen stellst. Aber das kommt dann auch hier wieder rein. Wenn die Schreibgruppe das nicht klären kann und da Leute nicht eindeutig sagen können, ja, das musst du so und so machen, das ist doch ganz eindeutig, sondern die alle sagen, können wir dir auch nicht sagen, dann wird es auch dadurch wieder legitimer, nochmal zur Betreuungsperson zu gehen.
Ja, in der nächsten These geht es um ein Thema, was wir gerade schon ein bisschen angerissen haben, nämlich Feedback und Kritik. Und ich finde es hochspannend, weil ich letztens von einem Konzept gehört habe aus einer Lehrveranstaltung, wo die Lehrperson so eine Art Double-Blind-Peer-Feedback versucht hat als Strategie. Mhm. Das hat wohl so mäßig gut funktioniert.
Okay.
Es wurde fies, habe ich gehört.
Okay, ja.
Ich habe gedacht, das ist ganz passend. Das ist auch bei wirklichen Double-Blind-Peer-Review-Verfahren manchmal so.
Ja, da hat man schon mal einen echten Einblick in das reale Wissenschaftssystem.
Das hilft total beim Dranbleiben und Wissen, wofür es gut ist. Genau, sie hat ja auch einige Transkriptionsstellen vorher, wo sie aufzeigt, wie die Studierenden versuchen, in der Schreibgruppe da so einen Tanz um Kritik und um Feedback und erst etwas anbringen und dann wieder ein bisschen zurücknehmen und auch über, dadurch, dass es eine Gruppe ist, kann ja auch Leute einem an die Seite springen und genau, während andere sozusagen gefühlt angreifen. Ich meine, so ein Text bleibt was Persönliches.
Ich glaube, wir haben auch im Podcast schon mal irgendwann darüber gesprochen, es dürfte eine Weile her sein, dass als so generative KI aufkam, ja dann auch recht schnell damit rumexperimentiert wurde, Studierende Texte von generativer KI kritisieren zu lassen und dass dann Lehrende die Beobachtung gemacht haben, dass wo Studierende in der Kritik ihrer Kommilitoninnen und Kommilitoninnen halt sehr, sehr milde sind und quasi wirklich auch versuchen halt, Dinge viel zu loben und sie teilweise als zu unkritisch erschien, sie halt in der Kritik der KI-generierten Texte sehr, sehr scharf und kritisch und ruthless waren und das irgendwie sehr auseinandergenommen haben. Und ich glaube, so ein ähnlicher Effekt entsteht bei dem Double-Blind-Verfahren, indem man halt quasi wirklich so den konkreten Namen einer realen Person wegnimmt. Natürlich weiß man in dem Fall noch, okay, da steht eine reale Person dahinter, aber diese Person ist halt wieder schon so weit weg, dass man eher sagen kann, so, naja, ich kritisiere jetzt niemandem direkt ins Gesicht, so immerhin.
Das Internetphänomen.
Ja,
ich bin in der Kommentarspalte und niemand sieht mich.
Ja, dass man sich für unsichtbar hält und dass Leute da teilweise mit ihrem Klarnamen einfach die größte Scheiße ins Internet schreiben. Ja, so ein Format. Du sitzt halt niemandem gegenüber. Und ich finde in der autonomen Schreibgruppe, also ich finde das aber auch, das ist so ein schöner Lerneffekt. Also das, was Jiva so als eben genau dieser Tanz um die Kritik entsteht, dass man weiß, eigentlich trifft man sich ja schon hier, um gemeinschaftlich über Texte zu sprechen und diese Texte auch zu verbessern. Und dazu gehört halt irgendwie auch ein bisschen Kritik. Aber dass man dadurch dann halt irgendwie so ein bisschen auf die harte Tour konstruktive Kritik lernt und halt eben Leuten, denen man gegenüber sitzt, Verbesserungsvorschläge macht, deren Feedback man direkt sieht, anhand der Reaktionen, die sie verbal äußern oder die sie nonverbal im Gesicht tragen.
Also ich merke über mein... Warst du fertig? War das ein Punkt?
Ja,
komm mal.
Punkt.
Okay. Ich merke über meine systemischen Weiterbildung, dass Feedback nicht etwas ist, was du irgendwie intuitiv lernst. Feedback ist nicht, auch nicht so, ja, dann machst du halt Sandwich und dann geht es schon. Sondern es gibt ganz viele verschiedene Feedback-Methoden. Und wenn wir einfach mal dieses Feed ist füttern. Ja, wenn wir etwas zurückgeben. Etwas füttern, etwas, und dass es etwas sein darf, was du annehmen oder ablehnen kannst. Und deswegen funktioniert übrigens für mich auch im Seminarkonzept keine Double-Blind-Geschichte, weil ich meine, bei einem Zeit-Journal-Geschichte stimme ich dem implizit zu, weil ich reiche etwas ein und das gehört nun mal zum Qualitätskontrollprozess. Aber wenn du selbst lernende, also du bleibst lernende Person, aber wenn du in einem Seminarkonzept, finde ich das persönlich schwierig, aber habe es auch nicht direkt von der Lehrperson gehört, deshalb weiß ich nicht, wie das geplant war.
Ja.
Ne? Und genau, ich finde zum Beispiel, habe ich in einer systemischen Beratungsausbildung, also das war meine erste systemische Ausbildung, habe ich eine Feedback-Methode kennengelernt, die fand ich herausfordernd erstmal und habe da gemerkt, dass ich bis dahin, ich hatte ja schon den Master, ich war dabei, denen zu schreiben. Aber die Masterarbeit. Aber ich hatte halt mein Verständnis von Feedback und ich war ja schon ausgebildete Schreibberaterin auf jeden Fall. Aber mein Verständnis von Feedback war schon, ich will bei der anderen Person etwas verbessern. So, also nicht an der Person, sondern am Text oder an der Handlung oder an irgendwas, ne? Und das in dieser systemischen Beratungssituation hatten wir eine Feedback-Methode gelernt, wo es darum ging, dass wir nur sagen, was uns gut gefällt, was uns anspricht, was uns mitnimmt, was uns zum Denken bringt, nur sowas.
Mhm.
Nur vermeintlich Positives. Und ich dachte, aber wir müssen doch auch über andere Sachen sprechen und sonst und wie soll denn das und so. Und nach einem halben Jahr dachte ich, das funktioniert richtig gut. Und vor allem nachdem ich das auch gemerkt habe auf einem eigenen, wir hatten so Live-Beratungen, die wir vorführen mussten. Und ich war die Erste, ich dachte, dann hätte ich es hinter mir. Und ich habe da gesessen und habe dann Feedback von den anderen bekommen. Und es hat richtig gut funktioniert, weil ich konnte es annehmen. Und ich konnte genau an den Stellen, die für verschiedene Personen gut funktioniert haben, bin ich weitergewachsen.
Mhm.
Und das andere war nicht relevant. Also es war ja auch nicht, dass ich irgendwie mit dem anderen etwas Zerstörerisches gemacht habe. Es ging ja nicht darum, wenn wir das jetzt auf Schreiben und Schreibgruppen projizieren, geht es ja nicht darum, irgendwie das Plagiat zu verschweigen.
Ja.
So. Ne?
Mhm.
Aber ich glaube, dass Feedback sehr gut trainiert werden muss.
Ja. Und man das einfach nicht von Anfang an kann.
Ja.
Auch hier eine Schreibgruppe, wenn sie lang genug läuft und wirklich zu so einem Safe Space wird und zu einem wirklich studentischen Raum, kann eben auch genau den Umfang dafür bieten, dass das halt immer besser wird,
wenn
die
Ergänzung.
Gruppe anfängt, sich aufeinander einzustimmen. Ja.
Den Text, den wir gelesen, ja, welcher war denn das? Wir haben einen Text gelesen, wo wir über verschiedene Schreibgruppen gesprochen haben. Da ging es darum, dass die Person meinte, dass die zerstörerischen Schreibgruppen die einzig richtigen sind, quasi.
Das ist ein Bird by Bird.
Nee, nee, das war später. Das war noch nach Chuck Palahniuk, würde ich sagen.
War das Benedikt Wells, der Schreibratgeber? Von der
Nee.
Chronologie her kommt mir nicht passend vor.
Nee, ist super unpassend. Nee, es war irgend so ein anderer Text. Es war kein so ein Buch, was so hübsch geschrieben war, glaube ich.
Okay. Oh, dann kriege ich es, dann habe ich es nicht mehr auf dem Schirm so spontan.
Vielleicht tue ich jetzt dem Text auch Unrecht mit diesem. Es war kein so ein Buch, was so ein Text, was so hübsch geschrieben war. Vielleicht war es doch total hübsch geschrieben. Aber genau, auf jeden Fall haben wir da sehr heftig drum diskutiert, weil ich dachte, ja, ich verstehe das voll, dieses Roasted werden, so als Konzept. Und inzwischen denke ich, ich verstehe es, aber es würde mich null weiterbringen, weil ich komme in eine Blockadehaltung. Ich bin ein bisschen sensibel, was Feedback angeht.
Ja.
Ich kann, weil ich mich auch selbst schon die ganze Zeit so hart disse, glaube ich.
Ja. Also, und ich finde es nachvollziehbar, Jiva greift das ja in ihrem Text auch auf. Also sie zitiert ja eine Studie von, oder quasi, also sie zitiert Wolfsberger, keine Studie, einfach ihren Text, die quasi eine Destruktivität von Feedback zeigt, also auch aufzeigt, dass es das haben kann. Und sie, also Jiva, schreibt dazu, dass sie quasi das für besonders gängig in eben zum Beispiel Kolloquien für Abschlussarbeiten hält. Und generell halt so schon so diese akademischen Felder, die sich schon so an tatsächlich den Berufswunsch in der Forschung oder in Academia-Arbeiten angrenzen. Und ich glaube, da ist das dann halt auch so, da hat man dann auch ein bisschen was davon, wenn man so destruktiv ist, weil da ist es dann ja schon ein kompetitives Feld. Nicht alle, die in diesen Kolloquien sitzen, werden drin bleiben. Es gibt nicht genügend Stellen für alle, die da gerade vor sich hin ihre Abschlussarbeiten schreiben und darüber nachdenken, danach eine Promotion anzufangen oder schon ihre Promotion haben. Autonome Schreibgruppen haben dieses Incentive hoffentlich nicht. Also wenn man eine autonome Schreibgruppe baut, in der halt irgendwie ganz viele Promovierende beim gleichen Professor sind und man am Ende weiß, von uns Fünfen bleibt eine Person übrig, die vielleicht hier eine Stelle angeboten bekommt, dann ist das vielleicht keine gut funktionierende Schreibgruppe, außer man sagt, Competitiveness und Misstrauen und Konkurrenz zueinander treiben uns an, schnell zu schreiben. Aber das ist, ich weiß nicht, wie gut das als Motivator ist.
Ob es dann
Und
noch als Safe Space
nee,
funktioniert, sei
genau,
dabei.
eher nicht. Und Jiva schreibt dann ja am Ende quasi, die autonomen Schreibgruppen erweisen sich auch hier im Kontrast als kollegialer, geschützter Raum, in dem Kritik produktiv geäußert und angenommen werden kann. Und ja, das ist, glaube ich, das, idealerweise ist es genau das. So. Und das ist einer der wenigen Spaces, die die Option haben, in diesem ganzen Funktionsraum Bildungsinstitutionen so etwas darzustellen, wo keine Lehrperson dabei sitzt, keine Person, die auf den gleichen Job schielt wie man selbst, auf den gleichen Abschluss schielt wie man selbst. So, das ist der große Vorteil davon.
Sie, nicht an dieser Stelle, sondern weiter vorne im Text führt sie auch transkribierte Absätze, so heißt es, transkribierte Absätze aus so einem Schreibgruppengespräch zu einer Feedback-Situation auf. Ich glaube, da geht sie hier auch nochmal kurz drauf ein. Und das ist tatsächlich wirklich spannend, weil das genauso wie ich, also und wie sie es auch umschreibt, als Tanz funktioniert. Also, dass erstmal eine Person etwas beschreibt, ein Vorgehen, wie sie sich das vorstellt für die Arbeit und dann die andere Person, nee, so macht man das auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Und dann im Gespräch so ein Konsens herausgearbeitet wird zu, vielleicht geht das ja in deinem Fachbereich doch und wer weiß und ja, spannend, interessant, so. Und das fand ich einen interessanten Bogen. Also als ich das gelesen habe, dachte ich erst so, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und war direkt gefühlt selber in der Situation. Und beim Weiterlesen hat sich das dann aufgelöst hin zu, ah ja, okay, ich glaube, ich gehe dann auch noch mal nachlesen dazu oder mich informieren und so weiter. Also ich fand es sehr, sehr beruhigend, dann so zu sehen, wie produktiv das wurde, die Stelle.
Ja.
Und an der Stelle war es, also wie an anderen Stellen auch, glaube ich, sehr gut, dass da verschiedene Erfahrungsstufen von Studierenden in einer Schreibgruppe zusammen waren.
Ja, also das ist ja auch das, was ich auch immer wieder in Schreibworkshops sehe, dass es unheimlich sinnvoll ist, wenn da Leute mit verschiedenen Erfahrungshorizonten sitzen. Und nicht nur, weil die Erfahreneren den weniger Erfahrenen etwas beibringen, sondern auch, weil die weniger Erfahrenen den Erfahrenen neue Perspektiven beibringen können.
Ja, und weil sie auch nochmal eine andere Neugier reinbringen.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben so die letzten zwei Thesen. Ich finde, die These, autonome Schreibgruppen sind tatsächlich Peer-Formate. Haben wir eigentlich
schon drüber gesprochen.
Das ist so, also das zeigt sich halt wirklich. Also wenn sie so durchgesetzt werden als autonome Gruppen, wie sie gedacht sind, dann können sie auch genauso funktionieren. Und ganz zum Abschluss, ihre achte These, beschreibt Giefer nochmal spezifische Defizite, die tatsächlich sie hauptsächlich als so diskursive Defizite aufmacht. Dass quasi Studierende zum Beispiel über wenig formales Schreibwissen verfügen und dann halt eben es genau zu so, ja, Wissensgrenzen kommen kann, wo die Studierenden sich nicht mehr helfen können, sie bestenfalls erkennen, dass sie sich nicht professionell weiterhelfen können, schlimmstenfalls aber auch durch Fehlannahmen oder halt so Halbwissen falsche Hilfe entsteht. Wenn dann irgendjemand mit einer starken Stimme in der Gruppe ist und sagt, ja, so musst du das machen, und das ist aus schreibdidaktischer Sicht aber wirklich eine falsche Hilfe, dann kann das ein Problem sein, gerade wegen der Autonomie der Gruppe. Wenn dann halt niemand korrigierend eingreifen kann und sagen kann, ah, na, da gibt's noch andere Wege. Das ist dann zum Beispiel das Problem, wenn du eine Person hast, die als sehr erfahren im Schreiben angenommen wird, sich selbst vielleicht auch für sehr erfahren hält und dann sehr oft Aussagen wie, das musst du so machen, das kriegst du so gelöst. Sehr, sehr direktiv, vielleicht mit bestem Wissen, überhaupt nicht schädlich gemeint, aber halt zum Beispiel sehr auf das eigene Fach oder die eigene Schreibsituation ausgerichtet und dann nicht reflektiert, dass das für eine andere Person nicht das Gleiche sein muss. Sowas ist ein typisches Problem einer autonomen Schreibgruppe. Finde ich sehr nachvollziehbar. Also ja, würde ich auch so sehen.
Ja, hat sie auch sehr,
ja.
Hat sich so durchgezogen auch durch den Text, dass das eine Schwierigkeit ist.
Ja.
An der Stelle habe ich mich beim Lesen gefragt, ob diese Schwierigkeit auch manche positiven Seiten überwiegt. Sie sagt, sie kommt ja zu dem Schluss, dass es nicht so ist.
Ja, Also, kann ich nachvollziehen. Was ich interessant finde, das erwähnt sie nur ganz am Ende mal ganz kurz, und das ist eines der großen Defizite, die ich in meiner bisherigen Arbeit mit Schreibgruppen erlebt habe. Und sie meint aber, es ist bei ihr jetzt nicht in großem Maße beobachtet worden, nämlich die fehlende Verbindlichkeit von autonomen Schreibgruppen. Das ist das,
oh,
was
ja,
in Tübingen.
Die stellt sie auch dar.
Ja. Und sie meint aber halt interessanterweise so, bei ihr nicht. Also so im Sinne von, konnte nicht in größerem Maße beobachtet werden.
Ja, weil sie schreibt das ja zum Beispiel an einer Gruppe, da sagt sie, dann kommt die eine Person eine halbe Stunde zu spät, setzt sich dazu und geht dann, bleibt eine halbe Stunde und geht dann wieder. Und also kommt eine halbe Stunde zu spät und geht auch eine Stunde,
okay,
eine halbe Stunde
ja,
zu
stimmt.
Früh.
Okay, ich habe jetzt hier gerade so diese Zusammenfassung am Ende vor.
Ja, genau, in der Zusammenfassung weiß ich auch, dass sie dann schreibt, ja, das konnte nicht im wesentlichen Ausmaß, aber dafür waren es zu wenig Schreibgruppen. Also,
genau,
um zu sagen,
ja,
ist es
genau,
ein
das ist halt so die
Ausmaß.
Sache, und ich finde, da kommt auch die Forschungssituation wieder rein. Es entsteht eine höhere Verbindlichkeit, wenn du weißt, dieses Schreibgruppentreffen wird beforscht.
Ja, und da dachte ich
auch, ist
noch
mal eine
dreist.
Andere Ebene der Verbindlichkeit drin. Und ja, ich meine, aber
dann,
ehrlich gesagt, idealerweise, das macht diese Schreibgruppe realer, weil das ist unsere praktische Erfahrung. Wir haben Schreibgruppen hier in Tübingen angeboten über verschiedenste Formate für Studierende, moderiert von unseren Tutoren, autonom selbst zur Selbstmoderation, für Promovierende mit einer hohen intrinsischen Motivation. Alle diese Schreibgruppen sind an fehlender Verbindlichkeit und fehlender regelmäßiger Teilnahme gescheitert. Und zwar in kürzester Zeit. Also so die Drop-off-Kurve war so extrem von bei einem Start-Auftakt-Treffen waren irgendwie 12 Personen dabei, die wir dann eigentlich schon in mehrere Schreibgruppen runterbrechen wollten. Dann haben wir schnell gesehen, viele dieser Personen kommen nicht wieder oder kommen nicht regelmäßig oder kommen einmal im Monat vorbei, also bei einem von 4 Treffen, so dass wir die dann zusammengelegt haben. Durch das Zusammenlegen wurde es fast noch schlimmer, weil dann wieder andere Personen gesehen haben, ah, jetzt sind ja wieder ein paar mehr Leute da, da muss ich ja nicht mehr regelmäßig kommen. Und dann endete das alles sehr, sehr schnell mit, ja, sind halt jetzt noch 2 Personen, die regelmäßig daran teilnehmen. Von den ehemals 12.
Mhm.
So, das ist leider unsere Erfahrung. So sehr unsere Erfahrung gewesen, dass wir trotzdem wir immer mal wieder Anfragen bekommen, sowas zu machen, wir sehr, sehr zögerlich sind, weil wir sagen, es rechnet sich leider so gut wie nicht, Arbeitszeit als Ressource in so ein Format zu pumpen. Leider. Obwohl wir es sehr, sehr sinnvoll finden. Wir haben Anleitungen erstellt, wie Studierende autonome Schreibgruppen entwickeln, starten und mit Regeln behaften können. Wir würden dazu zum Beispiel auch ein Auftakt-Meeting mit Tutoren von uns anbieten. Wenn sich eine Schreibgruppe findet, dann können die zum Beispiel zu uns in eine Gruppenberatung kommen. Sowas haben wir als Angebot. Es wird meines Wissens nach nie genutzt. Nie.
Ja, interessant.
Das soll jetzt Ende sein. Das ist einfach nur mal so diese Beobachtung von, das ist wirklich leider die faktische Beobachtung bei uns an der Uni. Das hebt nicht ab.
Was denkst du denn, wie sich sowas ändern ließe?
Ich glaube, hauptsächlich durch die richtige Zusammensetzung der Menschen.
Also, weil ich fand zum Beispiel die Situation, wie gesagt, die sie schildert mit diesem, dass ja eine Person in einer Schreibgruppe kommt eine halbe Stunde zu spät, bleibt eine halbe Stunde und geht dann eine halbe Stunde zu früh.
Mhm.
Und das in einer aufgezeichneten Session fand ich schon krass dreist auch.
Ja. Du brauchst eine Gruppe, die genau das richtige Mischverhältnis aus intrinsischer Motivation und extrinsischem Verantwortungsbewusstsein braucht. Also intrinsisch, die müssen wirklich Bock haben. Die müssen das Gefühl haben, über lange Zeit, dass diese Gruppe ihnen was bringt. Extrinsisch, die müssen das als eine Verpflichtung wahrnehmen und nicht als einen Termin, der bei der kleinsten, beim kleinsten Störgeräusch oder beim kleinsten Kalender, da kommt jetzt was anderes rein, Ding, fallen gelassen wird. Sondern der muss die Verbindlichkeit muss hoch genug sein. Dieses Mischverhältnis muss irgendwie hergestellt werden. Und ich glaube, das liegt ganz hart an den Menschen, die in diese Gruppe kommen und nicht so sehr an dem Regelframework drumherum. Weil auch damit haben wir super viel damit gearbeitet. Wir haben diese autonomen Schreibgruppen haben wir mit Anmeldung und Teilnahmeliste gemacht. Das war nie unser Plan. Wir wollten das am Anfang einfach als so lockeres Drop-in-Format machen und haben dann gemerkt, da kommt kein Schwein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir erhöhen die Verbindlichkeit durch Regeln. Hat auch nichts gebracht. Gar nichts.
Hm. Und also ich vermute, dass es was bringen könnte, wenn Menschen wissen, dass es ihnen was bringt. Das klang ja bei dir auch schon mit durch gerade.
Ja.
Aber dafür, dass du weißt, dass es dir was bringen wird, müsstest du es ja eine gewisse Weise durchziehen, wie so Lauftraining. Also du weißt ja erst, dass das Training was bringt, wenn du es eine gewisse Weile gemacht hast. Und um es eine gewisse Weile zu machen, musst du aber wissen, dass es dir was bringt.
Mhm. Ja, genau. Das meine ich mit, du brauchst erstmal die Disziplin, da eine Weile dran vorbeizubleiben, auch wenn diese Schreibgruppe vielleicht nicht von einer Woche auf die nächste alle deine Probleme löst.
Das würde halt zu so, ich weiß nicht, wie nennt man das dann, teilautonomen Schreibgruppen führen. Also das, was ich gesagt habe, mit Schreibgruppen im Rahmen einer Veranstaltung zu machen. Also so, ne, so, wir haben jetzt, keine Ahnung, ein Seminar, das dauert 1,5 Stunden, davon habt ihr jetzt 20 Minuten zum Reden.
Mhm, ja.
Ich habe sowas mal gemacht in einer Vorlesung, die ich gegeben habe, die habe ich aber online gegeben und die waren dann in Breakout-Sessions, das heißt, ich habe null Idee, was passiert ist in der Zeit. Ich habe einfach mal Vertrauen reingegeben.
Mhm.
Ich weiß es auch immer noch nicht.
Ja. Mhm. Und ich glaube, du musst es auch gar nicht unbedingt wissen. Das ist halt so ein bisschen das ist halt auch so eine Sache. Damit das halt so ein Safe Space ist, muss man sich als moderierende Person und als Lehrperson da halt wirklich auch raushalten. Und deshalb hat man aber auch nicht so viele Stellschrauben, meiner Meinung nach, um zu garantieren, dass die Gruppe was wird.
Ja, also, ne, ja, genau, aber irgendwie, also, weißt du, was ich meine? Irgendwie so eine evaluationsmäßig so, ich weiß auch nicht. Ja, würde halt gerne wissen, ob es was bringt. Also, ja, sie schreibt, es bringt was.
Ja.
Genau, aber wie lang muss eine Schreibgruppe sein? Also, weil das ist ja jetzt, in der Erforschung waren es, glaube ich, ungefähr 1,5 Stunden so ein Treffen. 60 bis 90 Minuten, glaube ich, bei den Gruppen, die sie hatte. Und das ist, wie lange muss es sein, damit es Wirkung hat?
Mhm. Ja, keine Ahnung.
Wie lang sind eure Schreibgruppen?
Wir hatten immer Formate von so circa 90 Minuten mit einem kurzen Sprechauftrag. Oder nee, waren glaube ich sogar 2 Stunden. Irgendwas, mindestens 90 Minuten, eventuell waren es 120 Minuten. Für die Promovierenden haben wir vielleicht sogar mal ein längeres Format getestet, einmal die Woche. Da war immer ein kurzer Gesprächsauftakt und immer eine kurze Reflexionsrunde am Ende dabei. Also Schreibzeit, sagen wir mal, 20 Minuten weniger, als das gesamte Meeting lang war.
Mhm.
Ja.
Es ist, also ich finde es ein super wichtiges Konzept. Und ich finde es, ich fände eine Forschung spannend, die das nochmal macht.
Mhm.
Und zwar vor allem auf die Frage nach den Inhalten, weil das ja eine Forschung ist, die vor der Verbreitung von generativer KI stattgefunden hat.
Ja, das stimmt.
Und mich würde sehr interessieren, was sich verändert hat seitdem,
ja,
ob sich was verändert hat. Vielleicht ist es ja auch gar kein Thema unter Studierenden. Und eine Untersuchung dazu als didaktisches Konzept im Rahmen von Lehrveranstaltungen.
Mhm. Ja, fände ich auch total spannend, auf jeden Fall.
Da auch mit der Frage, wie lang muss sowas sein und so weiter.
Genau, ja. Und macht es Sinn, kann es sinnvoll in eine Lehrveranstaltung eingebettet zu werden, wenn man dann wieder das Gefühl hat, man zwingt die Leute dazu und ist das dann noch das Richtige? Aber spannend fände ich es auch. Also so würde ich auch schließen, dass GIFAs Arbeit mir auch wieder beim Lesen mehr Lust gemacht hat, über Schreibgruppenformate nachzudenken und nochmal einen erneuten Ansatz zu starten, ein funktionierendes Format zu finden, auch für uns im Schreibzentrum. Obwohl wir diese ganzen negativen Erfahrungen damit hatten, überzeugt vom Konzept sind wir trotzdem, aber so dieses, wir haben es halt nicht mehr gemacht, weil wir es wirklich lange versucht hatten und es nicht abgehoben ist. Und die Arbeit liefert einem nochmal gute Gründe, gute Diskussionsthesen und zeigt vor allem auch, dass es funktionieren kann, wenn auch nur in einer sehr, sehr kleinen Gruppe von 5 funktionierenden Gruppen.
Mir fällt gerade noch was dazu ein, und zwar ist es im Rahmen meiner systemischen Weiterbildung immer verpflichtend gewesen, sowas zu machen. Keine Schreibgruppe, das heißt dann Intervisionsgruppe. Also ein kleines Lerngruppenformat, in dem du 100 Stunden, also jetzt mache ich ja gerade diese Weiterbildung, systemische Supervision, Organisationsberatung und Coaching, und die geht über 2 Jahre oder so. Und 100 Stunden musst du in der Kleingruppe selbst organisiert das machen. Und das war auch in der Weiterbildung zu systemischer Beratung schon so. Da waren es auch 100 Stunden. Da war es noch ein bisschen strukturierter. Da musstest du zum Beispiel Literaturarbeit machen und so weiter, waren ein paar Inhalte vorgegeben. Und im Prinzip, da denke ich gerade dran, weil etwas Wichtiges daran passiert ist, glaube ich, zumindest für mich, dass es am Anfang als irgendwie störend empfunden wird und du dann feststellst, dadurch, dass es ein Zwang ist und du das machen musst, also theoretisch könntest du dir auch einfach alles unterschreiben gegenseitig und das hinlegen, ist ja Quatsch, weil du machst es ja eh intrinsisch so. Aber du merkst halt, also es gibt die Möglichkeit darüber zu merken, dass es ein sinnhaftes Format ist und es auch danach selbst organisiert weiterzuführen.
Mhm.
Also so, ne, zeitlang Zwang. Und vielleicht ist das die Idee vom Sportunterricht in der Schule theoretisch. Also so zu merken, du musst jetzt Sport machen in der Schule, so irgendwie 9 bis 13 Jahre wirst du dazu gezwungen, dabei merkst du, dass es total geil ist und willst es den Rest deines Lebens weitermachen. Didaktisch wäre das überarbeitungswürdig, wenn das das Konzept ist. Aber
ja, ja, definitiv.
Glaube, aber immerhin hatte ich nach meinem Abitur Spaß am Sport. Als es vorbei war, dass ich es musste, hatte ich Lust drauf.
Da kann ja auch befreiend wirken. So funktioniert ja Schule in manchen Bereichen in Deutschland. Aber ja, weiß ich nicht, ob man da nicht irgendwie bessere Lösungen finden kann für. Gut.
Das war's?
Ich würde sagen, das war's, oder? Wir haben eh schon eine Mega-Folge. Und
haben wir?
Ja, wir sind bei einer Stunde 20, ungeschnitten.
Oh, crazy. Okay, ich habe überhaupt gar keinen. Okay, wow. Okay, ich dachte, wir werden mal 45 Minuten.
Nee, nicht ganz. Also dafür, dass du mir sagtest, du kannst heute nur am Vormittag aufnehmen und wir uns jetzt uhrzeittechnisch so langsam wirklich so straight Richtung Nachmittag bewegen.
Ich muss um 12 Minuten bei Oma sein. Das wird sportlich.
Cool. Ja, nee, dann würde ich doch sagen, war's das für heute?
Ja. Okay, genau. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich in 2 Wochen. Und ich gehe dann mal zur Geburtstagsfeier.
Viel Spaß dabei. Euch allen noch eine schöne Woche, wann immer ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.